Deutschlandfunk, der Tag.
Alles wird anders, wenn Friedrich Merz Kanzler ist. Kompletter Politikwechsel. So klang das im Wahlkampf der Union immer. Nach der Wahl hat Friedrich Merz dann aber seine Ankündigungen oder Positionen in ganz grundlegenden Fragen, wie etwa der Schuldenpolitik, mal eben um 180 Grad geändert. Aber bei einem Thema, da will die Union nicht hinter die Wahlkampfversprechen zurück, und das ist die Migrationswende. Mit den verstärkten Grenzkontrollen und Zurückweisungen ging es los und jetzt geht's weiter. Die Regierung hat im Bereich Flucht und Migration mehrere Verschärfungen auf den Weg gebracht. Unter anderem soll der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge eingeschränkt bzw. ausgesetzt werden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge findet:
Das ist eine absolut unbarmherzige Entscheidung, die diese Bundesregierung jetzt trifft, zu sagen, ausgerechnet die Zusammenführung von Familien, und das ist einer der ganz wenigen legalen Zugangswege, die Geflüchtete haben.
Gucken wir uns gleich genauer an, was bedeutet die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Und auch bei einem anderen Thema hat Friedrich Merz, als er noch Oppositionsführer war, immer ordentlich draufgehauen, nämlich die Ukraine-Politik von Olaf Scholz. Den hat er immer als den großen Zögerer und Zauderer betitelt. Aber was genau ändert er da jetzt eigentlich? Liefert Deutschland jetzt mächtigere Waffen wie den Taurus oder gibt der Ukraine mehr Möglichkeiten, russisches Gebiet anzugreifen? Darum wird es auch gleich gehen bei uns. Selenskyj zumindest, der scheint große Erwartungen an Friedrich Merz zu haben, denn er ist heute nach Berlin gekommen, obwohl die beiden sich ja erst vor kurzem getroffen haben. Das ist der Tag am 28. Mai 2025. Ich bin Josephine Schulz. Hallo. Es gibt für Flüchtlinge kaum Möglichkeiten, nach Europa oder nach Deutschland zu kommen, ohne dafür eine gefährliche Flucht über das Meer zu wagen oder kriminelle Schleuser zu bezahlen oder sich zu prostituieren, sich im Wald verstecken zu müssen, also ohne den sogenannten irregulären Weg zu wählen. Einer der wenigen möglichen offiziellen Wege ist die Familienzusammenführung, also dass Flüchtlinge, die schon in Deutschland sind, dann ihre Kinder, Ehepartner oder Eltern nachholen dürfen, ganz offiziell mit Visum. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann waren das vergangenes Jahr ca. 120.000 Menschen, die so ein Visum für Deutschland zur Familienzusammenführung bekommen haben. Für eine bestimmte Gruppe soll das jetzt nicht mehr möglich sein. Für mindestens 2 Jahre soll der Familiennachzug ausgesetzt werden, und zwar für subsidiär Schutzberechtigte, also Menschen, die keinen offiziellen Flüchtlingstitel in Deutschland bekommen haben, aber trotzdem nicht in ihr Heimatland zurückgehen können, weil da zum Beispiel Krieg herrscht. Alexander Dobrindt, der zuständige Innenminister von der CSU, der begründet das so:
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht.
Das sagt also Alexander Dobrindt, aber er hat sich dafür, wie wir gehört haben, auch schon viel Kritik eingefangen, nicht nur von den Grünen, auch die Kirchen haben gesagt, sie finden das ethisch sehr, sehr fragwürdig, Familien so getrennt zu halten. Neben dieser Aussetzung des Familiennachzugs wurde heute auch noch im Kabinett beschlossen, dass man die besonders schnelle Einbürgerung nach 3 Jahren für Migranten, die in Deutschland super integriert sind, sich besonders angestrengt haben, dass man die wieder rückgängig machen will. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, besonders auf den Familiennachzug schauen. Und das können wir tun mit Benjamin Etzold. Er ist Migrationsforscher am Bonner International Center for Conflict Studies und auch Mitherausgeber des Report Globale Flucht, der heute erschienen ist. Herr Etzold, bevor wir auf die Veränderungen unter der neuen Bundesregierung kommen, vielleicht noch mal kurz zum Status quo beim Familiennachzug. Also wie ist das aktuell? Wer darf wen nachholen?
Generell ist das Recht auf Familienzusammenführung oder Familiennachzug ist ein verbrieftes Recht, ne, das alle Menschen im Prinzip haben, die eigentlich hier einen dauerhaften Aufenthalt haben. Und für besonders schutzbedürftige Menschen, das heißt Menschen, die entsprechend Flüchtlingsstatus haben, nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach dem deutschen Grundgesetz, ist das auch ein verbrieftes Recht. Das Recht auf Familie steht auch im deutschen Grundgesetz. So, und für die sogenannten subsidiär Schutzberechtigten, ne, das ist im Prinzip eine recht neue Rechtskategorie, die erst 2011 eingeführt wurde als zusätzlicher Schutzstatus für Menschen, die jetzt nicht unmittelbar politisch verfolgt werden, aber entsprechend aus Kriegskontexten fliehen und denen, die mit dem Leben bedroht sind, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Und um die sprechen wir jetzt in diesem Kontext. Und darüber spricht die Regierung der Zeit und möchte für diese Menschen das Recht auf Familienzusammenführung für 2 Jahre aussetzen.
Und nochmal, um zu verstehen, welche Dimension das hat, um welche Menschen es da geht. Die subsidiär Schutzberechtigten, wenn wir da auf den Familiennachzug, die Familienzusammenführung schauen, was macht das zahlenmäßig so aus ungefähr? Weiß man das?
Ja, vor kurzem gab es eine kleine Anfrage im Bundestag der Linkspartei, ne, wo dann noch nachgefragt wurde, wie viel Geflüchtete oder Menschen mit unterschiedlichem Schutzstatus leben denn eigentlich in Deutschland. So, und so leben in Deutschland derzeit etwa 750.000 Menschen mit einem Flüchtlingsstatus, das heißt nach der Flüchtlingskonvention oder asylberechtigt nach dem Grundgesetz. Und es leben 326.000 subsidiär Schutzberechtigte in Deutschland. Großteil dieser Menschen kommen aus Syrien, etwa knapp 300.000 Menschen, aber auch 21.000 aus dem Irak oder 19.000 aus Afghanistan. Aber jetzt einfach, wenn man sich nur diese Zahlen jetzt anschaut, allein hilft jetzt nicht weiter. Es ist unklar jetzt aus diesen Statistiken, die vorliegen, wie viele denn überhaupt eine enge Familie letztendlich haben. Das heißt, von ihrer Kernfamilie getrennt sind, wie viele dieser Familienangehörigen auch schon in Deutschland leben. Hm. Generell ist es bei diesem Recht auf Familienzusammenführung so, es gilt nur für die unmittelbare Familie, ne, für die Kernfamilie. Das heißt, ein Mann kann seine Ehefrau entsprechend nachholen. Und wenn die beiden, wenn er minderjährige Kinder es entsprechend gibt, können die Kinder nachgeholt werden. Wenn ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling einreist nach Deutschland, also ein junger Mann oder eine junge Frau, die 15, 16, 17 Jahre alt sind, dann können die, solange sie minderjährig sind, auch ihre Eltern und Geschwister nachholen. Aber ansonsten gilt das nicht für weitere Verwandte. Also man kann nicht Tanten oder Onkeln oder auch die Großeltern entsprechend nachholen.
Nun begründet die Bundesregierung diese Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte ja vor allem auch damit, das sei ein sogenannter Pull-Faktor. Und erstmal leuchtet diese Argumentation ja auch irgendwie ein, dass dann meistens wahrscheinlich ein Mann vorgeschickt wird und der soll dann am Ende sozusagen auf legalem, offiziellem Wege die Familie nachholen. Ist das plausibel, dass wahrscheinlich weniger Menschen nach Deutschland fliehen würden, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, wenn von Anfang an ausgeschlossen wäre, dass die Familie dann auch nachkommen kann?
Meines Erachtens ist es überhaupt nicht plausibel und nachzuvollziehen, das als einen Pull-Faktor zu bezeichnen. Also Menschen fliehen aus berechtigten Gründen, ne? Fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, aufgrund von Gewalt. Und wohin die Menschen fliehen, hängt natürlich auch damit zusammen, sozusagen, wie die ihre eigenen Netzwerke haben. Das heißt, viele und natürlich hängt es auch davon ab, wie die Situation ist in anderen Ländern. Ne? Viele Menschen sind beispielsweise, ne, gerade aus Syrien oder aus Afghanistan, die in Griechenland angekommen waren, sind aus Griechenland weitergereist nach Deutschland, weil entsprechend sie in Griechenland keinen Flüchtlingsschutz bekommen haben, weil sie dort unter höchst prekären Bedingungen in Flüchtlingslagern leben mussten und auch keinen Zugang zur Arbeit hatten. Also das ist im Prinzip das Wichtigste. Der wichtigste Pull-Faktor für Deutschland ist die politische Stabilität, ist eine gute Arbeitsmarktsituation und auch, dass Rechte von Menschen gesichert werden und Menschen, die auch Schutzsuchende, sich darauf verlassen können. Ich denke nicht, dass sozusagen diese Einschränkung dieses Rechts auf Familienzusammenführung jetzt Menschen davon abhalten wird, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Ich sehe den gegenteiligen Effekt, dass, also es gibt ja sehr wenige oder kaum Mittel sozusagen für Schutzsuchende auf legalem Weg nach Deutschland zu kommen. So, und wenn jetzt diese Möglichkeit des legalen Familiennachzugs eingeschränkt wird, ja, dann erhöht das eher die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen es dann doch sagen, okay, dann bezahlen wir 8.000, 10.000, 12.000 Euro für Schlepper, um dann meine Ehefrau oder meine Kinder doch auch noch nach Deutschland auf irregulärem Weg zu holen.
Aber ist das wirklich so? Also gerade wenn ich daran denke, dass die zahlenmäßig größte Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten sind ja die Syrer. Da steht ja ohnehin gerade die Frage im Raum, brauchen die eigentlich noch Flüchtlingsschutz in Deutschland, wo doch die Assad-Diktatur gestürzt ist? Klar, die Lage vor Ort ist sozusagen sehr unsicher, aber könnte man da nicht sagen, das ist eher unwahrscheinlich, dass Leute jetzt in der Situation dann noch diesen gefährlichen Weg auch für Frauen und Kinder auf sich nehmen, um nach Deutschland zu kommen?
Das ist durchaus richtig. Also es hängt letztendlich von diesen langfristigen Perspektiven ab, die die Menschen für sich und auch ihre Kinder letztendlich sehen. Es sind ja auch aus Syrien oder aus Afghanistan sind die Menschen nicht die meisten Menschen nicht direkt im Prinzip aus dem Krieg nach Deutschland gekommen, sondern viele haben über viele Jahre Syrerinnen und Syrer in der Türkei beispielsweise gelebt oder im Libanon oder in Jordanien und haben sich dann weiter auf den Weg nach Deutschland gemacht, weil entsprechend in diesem Land sie keine Perspektive, langfristige Perspektive gesehen haben und auch für ihre Kinder keine Zukunftschancen. So, und jetzt natürlich das Fall des Assad-Regimes ist natürlich ganz wichtig, ganz einschneidendes Ereignis. Und ich persönlich weiß auch von Fällen, dass gerade Familien, die lange Zeit getrennt waren, da war es entsprechend so, da war der Familienvater 2015 nach Deutschland eingereist und es gelang entsprechend nicht, die Familie nachzuholen, Familienangehörigen. Da wird es natürlich auch darüber nachgedacht, wieder entweder zurück in die Türkei zu gehen oder dann gemeinsam aus der Türkei wieder zurück nach Syrien zu gehen und dort sich eine Zukunft neu aufzubauen.
Ich frage das natürlich auch aus dem Hintergrund, weil wenn Sie jetzt sagen, ja, manche überlegen auch jetzt nach Syrien zurückzugehen und da die Familie wieder zusammenzuführen sozusagen oder leben seit Jahren in der Türkei, sehen da aber für sich keine gute, vielleicht auch wirtschaftliche Perspektive, sind aber auch dort in Sicherheit. Ist es dann wirklich so schlimm, diesen Familiennachzug für Subsidiarschutzberechtigte auszusetzen?
Was möchte die Bundesregierung damit bewirken? Das ist ein Signal, das ausgeschickt wird, vor allem in das Innere ausgeschickt wird. Die Regierung will damit durch Handlungsfähigkeit demonstrieren. Dobrindt sagt explizit sozusagen, die Begrenzung der Migration, also Steuerung und Begrenzung der Migration wird so wieder in das Aufenthaltsrecht reingeschrieben. Es geht letztendlich darum, die Zahl der in Deutschland ankommenden Schutzsuchenden mit allen möglichen Maßnahmen, wie auch mit den Zurückweisungen an den Grenzen und so weiter, zu reduzieren. Es geht nur um diese, darum, Zahlen nach unten zu bekommen. Und das wird jetzt als effektives Element letztendlich verkauft, wodurch das gelingen soll. Mhm. Aber de facto waren auch für die Subsidiärschutzberechtigten in den letzten Jahren gab es ein Kontingent von bis zu 1.000 Menschen, 1.000 Visa im Monat. Und dieses Kontingent wurde noch nicht mal ausgeschöpft. Mhm. Das übergeordnete Argument, ja, ist dann, dass man auch die Kommunen entlasten möchte und so weiter, dass zu viele kommen, dass zu viel für Familien, Versorgungseinrichtungen vorgehalten werden müssen und so weiter. Aber das ist meines Erachtens nicht stichhaltig.
Aber wieso ist das aus Ihrer Sicht nicht stichhaltig? Also wir hören ja immer wieder, die Kommunen seien überlastet. Das gilt sicher nicht für alle, aber mancherorts gibt es natürlich große Engpässe bei Wohnungen, bei Schulplätzen, bei Kitas. Also gerade auch die Dinge, die Familien brauchen, wenn wir jetzt über Familienzusammenführung reden. Wenn dann Frauen und Kinder kommen, dann werden größere Wohnungen gebraucht, dann werden Schul- und Kita-Plätze gebraucht. Ist das nicht tatsächlich ein Argument zu sagen, wir können nicht so viele Familien hierher nachholen, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, denen auch das zu bieten, was sie brauchen, um hier wirklich anzukommen, integriert zu werden und so weiter?
Ja, also dieses Argument der Überforderung der Kommunen wird oft vorgebracht, aber de facto gegenüber die letzten Jahre entsprechend, seit 1,5 Jahren gehen die Zahl Asylsuchenden in Deutschland auch wieder zurück. Es werden immer weniger Menschen auf die Kommunen über den Königsheimer Schlüssel weiterverteilt. In vielen Kommunen werden schon wieder Unterbringungseinrichtungen abgebaut. Die Überforderung, die es auch zu Recht auch gab, die de facto auch da war, die bezog sich meines Erachtens vor allem auf eine Situation, wo sehr viele Menschen auf einmal gekommen sind. Mhm. Das war 2014, 15, 16 so, das war zu Beginn des Kriegs in der Ukraine, dass sehr viele Menschen plötzlich versorgt werden mussten. Bei einer Familienzusammenführung ist das etwas ganz anderes. Das ist ja ein planbarer Prozess, den man gut steuern kann, wo man sagen kann, okay, jetzt wird dieses Visum erteilt an die Frau und die Kinder, die derzeit beispielsweise in der Türkei sind. Und dann können sie nachkommen und dann kann eine Unterkunft organisiert werden, die es in 2 Monaten braucht und so weiter. Also das sind ja sozusagen planbare Prozesse, die normalerweise nicht die Kommunen überfordern sollten. Trotzdem, was Kommunen überfordert, ist, dass sie keine dauerhafte Finanzierung haben. Und da sehe ich eher das größere Problem. Also eine größere Entlastung als, sage ich mal, ein paar 200 Menschen weniger im Jahr in einer Kommune, wäre es eine dauerhafte Finanzierung, eine dauerhafte Unterstützung der Kommunen durch den Bund und die Länder sicherzustellen für die Flüchtlingsaufnahme, die eine Daueraufgabe letztendlich auch sein muss.
Einen inhaltlichen Punkt oder eine Kritik, die jetzt viel geäußert wird an der Maßnahme von Alexander Dobrindt, ist das Thema Integration für die Menschen, die sozusagen in Deutschland schon sind. Was damit passiert, wenn man den Familiennachzug stoppt? Da wird oft gesagt, das erschwert, torpediert die Integration. Ist das wissenschaftlich belegt?
Ja, natürlich. Also es liegt ja auch auf der Hand, ne? Wenn Menschen über Jahre von ihren engsten Familienangehörigen getrennt sind, dann hat das auch traumatisierende, retraumatisierende Effekte. Die Menschen stehen unter einer enormen emotionalen, psychischen Belastung. Sie stehen unter einem großen Druck. Beispielsweise die jungen Männer, die als alleinreisende junge Geflüchtete hierher gekommen sind, von denen wird erwartet, dass sie hier möglichst schnell sich integrieren, schnell arbeiten und trotzdem auch möglichst dann schnell Geld zurücküberweisen an die Familienangehörigen in dem Erstaufnahmeland oder in der Heimat. Und sie müssen sehr schnell erwachsen werden und sehr viel schultern.
Aber können Sie das vielleicht nochmal beispielhaft machen, inwiefern die Integration besser läuft, wenn die Familie vor Ort ist? Weil man könnte ja auch umgekehrt die These aufstellen, jemand, der hier alleine in Deutschland ist, der hat viel mehr die Notwendigkeit, sozial Anschluss zu finden, oder der hat auch viel mehr Zeit, die Sprache zu lernen, zu arbeiten, kann sich nicht sozusagen in den familiären Kreis zurückziehen, sondern muss eigentlich viel aufgeschlossener der Gesellschaft gegenüber sein.
Es geht meines Erachtens viel um die langfristige Perspektive und was den Menschen signalisiert wird. Und wenn die Familie dann auch nachkommt, signalisiert es den Menschen auch, ihr dürft hier bleiben. Ihr habt ein Recht zu bleiben und ihr könnt euch in gewisser Weise auch darauf verlassen, dass eure Bemühungen, die ihr unternehmt, um die Sprache zu lernen, um einen Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz zu finden, um Anschluss zu finden, auch jenseits der eigenen Community, dass diese Bemühungen letztendlich auch belohnt werden. So, und wenn die Familie entsprechend nicht da ist, sind viele Geflüchtete, wenn ich auch selbst Interviews geführt habe, immer in einem ständigen Wartezustand, in einem ständigen Schwebezustand, auch Zweifel, Hadern mit der Entscheidung, auch nach Deutschland gekommen zu sein, soll ich doch zurückkehren, wie lange kann ich das noch ertragen, von meiner Familie getrennt zu sein. Und es gibt entsprechend auch Studien, Arbeitsmarktstudien, die eindeutig auch dann zeigen, wenn die Familie dann auch da ist, ist auch die Arbeitsmarktintegration letztendlich auch erfolgreicher, weil dann ist diese große Sorge, wie geht es meiner Familie und wie kann ich mich um meine Familie kümmern, die in sehr schwierigen Umständen lebt, dann ist die Sorge weg und dann kann man auch die neue Energie darauf verwenden, auf das Ankommen und auch auf die Arbeit beispielsweise.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben Interviews geführt, Sie beschäftigen sich ja sehr damit, was macht das mit den Familien, auch auf beiden Seiten eine solche Trennung über Jahre. Was macht das denn auch mit dem Teil, der sozusagen zurückbleibt?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, das ist wirklich eine schwere und traumatisierende Erfahrung, die die Menschen nicht nur aufgrund des Krieges, aufgrund von Gewalt machen. Und viele stellen sich dann, also wenn die Entscheidung, sagen wir, der Weitermigration eines Familienmitglieds getroffen wurde, das hat oft auch ökonomische Gründe, dass nur ein Familienmitglied weiter kann, weil dieses Geld nicht zur Verfügung steht, um Schlepper für mehrere Menschen entsprechend zu bezahlen. Und dann stellen sich die Familien darauf an, okay, wir werden 2, 3, 5 Monate, vielleicht ein Jahr voneinander getrennt sein und dann sind wir wieder geeint und können uns unterstützen. Aber die Menschen machen die Erfahrung, wird ein dauerhafter Zustand, es wird eine dauerhafte Trennung. Dann entfremden sich Familien, dann treten Konflikte auf und versuchen natürlich über die Medien, sozialen Medien, immer in Kontakt zu bleiben. Aber die emotionale Bindung kann auch verloren gehen und das kann auch nach der Flucht noch lange nachwirken. Und ja, für die Menschen ist das höchst belastend und höchst traumatisierend. Und für die Menschen in sogenannten Erstaufnahmeländern, sei es jetzt in Libanon oder Jordanien oder auch der Türkei, ist dieser Kontakt, dieser Anker in andere Länder absolut essentiell. Das ist absolut entscheidend für sie. Aber es ist immer mit der Hoffnung auch verbunden, dass ein Familiennachzug für sie letztendlich auch gelingt.
Nun soll es ja bei dieser eingeschränkten Regelung zum Familiennachzug auch Härtefallregeln geben. Was wäre da aus Ihrer Sicht nötig? Was wäre ein Härtefall?
Ja, es gibt generell jetzt auch schon Härtefallregelungen. Da steht meines Erachtens im Vordergrund also der Verwandtschaftsgrad, also wenn es die eigene Ehefrau ist oder die eigenen Kinder sind, auch der Gesundheitszustand, sozusagen die Pflegebedürftigkeit auch der Kinder, auch wenn jemand beispielsweise ein Kind mit einer Behinderung hat oder wenn die eigene Ehefrau oder Partner im Ausland eine schwere Krankheit hat, kann das beispielsweise ein Grund sein, dass die Härtefallregelung in Kraft tritt und dass dann doch sozusagen sie von diesem Familiennachzug Gebrauch machen können.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt. Wir haben uns gleich nach meinem Amtsantritt in Kiew getroffen.
Außenpolitik ist bei Friedrich Merz Chefsache. Das ist eine ganz große Priorität für ihn, ganz besonders das Thema Ukraine. Er war vor kurzem, vor ein paar Wochen, schon in der Ukraine bei Volodymyr Zelensky zu Gast, zusammen mit Keir Starmer und Emmanuel Macron. Und jetzt treffen die beiden sich schon wieder, aber dieses Mal in Berlin. Volodymyr Zelensky, der hofft natürlich auf noch mehr Unterstützung aus Deutschland, denn die Ukraine steht militärisch massiv unter Druck. Russland hat die Angriffe noch mal deutlich verstärkt in letzter Zeit. Und ob aus Donald Trumps Idee eines schnellen Waffenstillstands wirklich etwas wird, ja, das steht eben eher in den Sternen. Friedrich Merz hat heute bei dem Treffen noch mal ganz deutlich gesagt, Deutschland steht felsenfest an der Seite der Ukraine.
Wir haben heute auch über Deutschlands militärische Unterstützung der Ukraine gesprochen. Ich werde mich hier daran halten, nicht in die Details zu gehen, aber ich kann so viel sagen. Wir werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen. Und es soll auch noch einmal gesagt werden, wir stehen fest an der Seite der Ukraine.
Aber das hat Olaf Scholz im Grunde ja so ähnlich auch schon immer gesagt, als Merz ihn damals als großen Zauderer betitelt hat, weil er zum Beispiel keine Taurus-Marschflugkörper liefern wollte. Also was konkret ändert Friedrich Merz denn jetzt eigentlich gegenüber Olaf Scholz? Das konnte ich besprechen mit unserer Ukraine-Expertin Gesine Dornblüt, die dieses Treffen heute in Berlin verfolgt hat. Gesine, was glaubst du, was erhofft sich Zelensky von diesem zweiten Treffen innerhalb sehr kurzer Zeit mit Friedrich Merz? Warum ist er nach Berlin gekommen?
Das kam jetzt bei der gemeinsamen Pressekonferenz raus von Merz und Zelensky. Das war eine Einladung von Merz gewesen an Zelensky. Und es wurden unterschiedliche Themen besprochen. Es war vorher auch abzusehen, dass es um die weitere Unterstützung der Ukraine geht, durch Deutschland, durch die EU natürlich. Dann die Frage, wie man weitermachen kann auf diesem Pfad der Verhandlungen oder auch Scheinverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Dann weitere Möglichkeiten, Druck auf Russland auszuüben. Das ist alles Thema gewesen. Und da gab es ein paar ganz interessante Entwicklungen, wie ich fand.
Hast du da jetzt in der gemeinsamen Abschlusspressekonferenz irgendwas ganz Neues gehört? Etwas, was wirklich einen, sagen wir mal, Wandel in der deutschen Ukraine-Politik bedeuten würde?
Nee, einen Wandel nicht, aber dieses Thema Reichweitenbeschränkung, das uns ja schon seit ein paar Tagen jetzt wieder mal intensiv begleitet, dazu gab es dann schon noch mal ein bisschen Neuigkeiten, interessante Informationen. Das müssen wir vielleicht noch mal erklären. Also Merz hatte ja in den vergangenen Tagen Andeutungen gemacht, dass Deutschland eben und andere westliche Staaten die Beschränkung der Reichweiten für die Ukraine aufheben wollen oder aufheben, damit die Ukraine auch russisches Gebiet angreifen kann. Und dann hat Merz danach gelegt und hat gesagt, nein, das ist gar nicht neu. Das ist ja eine alte Regelung eigentlich. Das war eine Zustandsbeschreibung. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Im Jahr 2024 haben Großbritannien, die USA, auch die Bundesregierung der Ukraine gestattet, diese weitreichenden westlichen Waffen zunächst in einem eingegrenzten Gebiet im Westen Russlands anzuwenden, nämlich in einem Territorium, von dem aus damals Kharkiv vor allen Dingen angegriffen wurde. Dann hat man das ausgeweitet. Der Punkt ist aber, dass das für Deutschland eigentlich und für deutsche Waffen gar nicht so richtig doll relevant ist, weil die Waffe, um die es da geht, der Taurus, mit einer Reichweite von 500 Kilometern und mehr, ist noch nicht geliefert worden. Wir wissen zumindest nicht, dass sie geliefert wurde. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sie in nächster Zeit geliefert. Aber es gibt eben eine wichtige Sache, die heute rauskam bei der Pressekonferenz. Und zwar haben Merz und Zelensky bekannt gegeben, dass die Verteidigungsminister beider Länder heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Da geht es um die gemeinsame Produktion weitreichender Waffensysteme. Das blieb dann so ein bisschen nebulös. Worum geht's denn da jetzt? Braucht denn die Ukraine dann überhaupt noch den Taurus, wenn sie selber weitreichende Raketen produziert mit deutscher Hilfe? Auch die Frage, wie wird diese deutsche Hilfe aussehen? Also wird das eine Finanzierung sein? Werden das technische Komponenten sein? Das blieb alles so ein bisschen im Argen und nebulös. Der Bundeskanzler hat ja auch angekündigt, über die einzelnen Waffensysteme nicht mehr so dezidiert und im Detail zu reden, wie das lange Zeit üblich war. Und es ist ja auch klug, den Gegner ein bisschen in Unwissenheit zu lassen.
Mhm. Aber wenn du sagst, das blieb alles so ein bisschen nebulös, das heißt, du kannst dir da auch nichts Konkreteres drunter vorstellen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, die Ukraine braucht den Taurus vielleicht gar nicht aus Deutschland, weil sie ihn dann selber herstellen könnte, ist sowas realistisch? Das ist ja wahrscheinlich schon relativ komplex, solche Waffen herzustellen. Ich habe keine Ahnung.
Unterschätzt die ukrainische Rüstungsindustrie nicht. Also die ukrainische Rüstungsindustrie ist gerade im Bereich Drohnen sehr, sehr weit vorne, auch bei Raketen. Es gab ja auch eine ukrainische Raketenindustrie zu sowjetischen Zeiten. Da gibt's also, gab es noch Know-how, aber insgesamt ist die Ukraine weit vorn bei allem, was so IT angeht. Und die Ukraine hat es auch geschafft, in den letzten Monaten und seit Beginn des groß angelegten Angriffs ja immer wieder zu überraschen mit wirklich sehr weitreichenden Luftschlägen in russisches Gebiet hinein, teilweise bis 1000 Kilometern. Und das waren keine importierten oder keine Waffen, die vom Westen geliefert wurden, sondern das waren Waffen, die die Ukraine gebaut oder weiterentwickelt hat. Mhm. Und insofern, Selenskyj hatte sich gestern noch in Kiew gemeldet und hat gesagt, also in den nächsten Tagen werde es darum gehen, Verträge vorzubereiten mit den Europäern über Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie. Und er hat auch aufgezählt, dass es unter anderem um ballistische Raketen gehen soll, um weitreichende Waffen, um Drohnen. Und ich denke, das, was jetzt heute besprochen wurde in Berlin, das gehört eben genau damit rein in diese Rüstungskooperation. Und der Bundeskanzler hat auch unterstrichen, dass er genau diese Entscheidung verstanden wissen will als Reaktion auf die Weigerung Russlands zu verhandeln und als Reaktion auf die weitere Eskalation Russlands im Krieg gegen die Ukraine.
Aber nochmal ganz kurz mit Blick auf den Taurus ganz konkret, da siehst du keine Änderungen in der Haltung der Bundesregierung, weil eigentlich war Friedrich Merz ja in der Opposition immer einer, der am lautesten geschrien hat, dass die Ukraine dieses Waffensystem unbedingt braucht und dass das wirklich einen nennenswerten Unterschied machen würde im militärischen Vorgehen.
Das hat er so gesagt im Wahlkampf und heute und auch vor der Pressekonferenz heute bin ich nicht in der Lage, wirklich definitiv zu sagen, Merz will jetzt liefern oder will nicht liefern. Er hält uns wirklich im Ungewissen. Aber was er heute ausgedrückt hat, ist, dass die Bundesregierung die Ukraine dabei unterstützen will, andere oder auch nicht andere, also wie auch immer geartete, weitreichende Raketen oder Marschflugkörper zu entwickeln und zu bauen.
Und du findest diese Unsicherheit oder dieses nicht mehr offen über Waffentypen reden, du findest das sinnvoll, so habe ich dich jetzt verstanden, weil das ist ja der Plan der neuen Bundesregierung. Also auch der Fraktionschef der Union, Jens Spahn, hat nochmal gesagt, naja, Putin kann ja Deutsch, insofern ist das vielleicht nicht so schlau in der deutschen Öffentlichkeit, das alles auszudiskutieren, was da geliefert wird. Auf der anderen Seite in Sachen Transparenz und demokratischer Kontrolle ist es natürlich jetzt als Öffentlichkeit nicht so schön, wenn man darüber gar nichts mehr weiß, oder?
Das muss man abwägen. Es ist einfach so, dass in der Situation eines Krieges autoritäre Regime auch gewisse Vorteile haben, weil sie eben Entscheidungen treffen können, ohne Rücksicht auf die Menschen, ohne Rücksicht auf demokratische Prozesse und ohne Rücksicht auf die Meinung von Bürgern. Ich rede über Russland und Putin. Aber ich denke wirklich, in diesem wichtigen Moment, in dem es auch darum geht, wirklich Geschlossenheit und Stärke zu demonstrieren gegenüber Russland. Da ist es halt kontraproduktiv, wirklich ausführliche Debatten über das Für und Wider von Tauruslieferungen zu führen, vor allen Dingen immer und immer wieder zu führen, denn wir führen diese Debatte ja in der deutschen Öffentlichkeit schon seit Ewigkeiten. Und wenn dann innerhalb der Koalition auch noch unterschiedliche Meinungen geäußert werden, dann ist das schon sehr misslich, da lacht sich Putin ins Fäustchen. Mhm.
Es wird heute berichtet, Russland ziehe zehntausende Soldaten bei Sumy zusammen. Kannst du einschätzen, was das bedeutet? Steht da eine neue, noch größere Offensive durch Russland bevor? Oder hat Russland gar nicht mehr die militärische Power, jetzt noch einen draufzulegen?
Also das ist eine Zahl, die Selenskyj gestern genannt hat. Ich kann diese Zahl nicht bestätigen. Aber was tatsächlich läuft, und das läuft aber schon seit Wochen, ist, dass Russland seine Angriffe intensiviert entlang vielen Stellen der Front. Es geht vor allen Dingen um das Gebiet Donetsk, also Pokrowsk, aber auch um die Gebiete Sumy und Kharkiv, also zwei Gebiete, die Russland noch gar nicht kontrolliert. Putin hat sich da geäußert, hat angekündigt vor einigen Tagen, dass Russland da diese Gebiete auch besetzen wolle. Das heißt, zynischerweise hat er von einer Pufferzone gesprochen. Das ist natürlich sehr, sehr irreführend, dieser Begriff. Es ist schlicht und einfach eine Besetzung von fremdem Staatsgebiet. Das deckt sich auch mit dem, was die russische Delegation bei den Treffen mit den Ukrainern in Istanbul der ukrainischen Delegation angedroht hat, nämlich so in dem Stil, wenn ihr uns jetzt nicht diese vier Regionen abtretet, die wir noch gar nicht voll unter Kontrolle haben, dann gehen wir eben weiter und kassieren noch zwei Regionen ein. Und da zielte man eben gerade auf Sumy und Kharkiv. Das heißt, Angriffe gibt es. Selenskyj spricht von Offensiven. Die große Sommeroffensive, von der auch viel gesprochen wird, da wissen wir nicht, ob die kommt. Es gibt viele Gerüchte, aber man muss auch immer im Hinterkopf haben, dass die russische Armee nicht so stark ist, wie einige denken und durchaus auch ihre Schwächen hat. Und diese Angriffe jetzt seit Wochen, die sind mit äußerst großen Verlusten auf der russischen Seite verbunden.
Diese Angriffe, die machen ja jetzt offenbar sogar Donald Trump ein bisschen sauer. Er hat jedenfalls in den sozialen Medien gegen Putin ausgeteilt, hat ihn als verrückt bezeichnet. Wie siehst du das Hin und Her von Donald Trump? Lohnt es sich noch, auf den zu hoffen? Das tun ja offenbar die Europäer. Also der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist gerade in den USA, wird da wahrscheinlich auch versuchen, die USA wieder so ein bisschen mehr an die Seite der Europäer zu ziehen in der Ukraine-Frage.
Also ich bin inzwischen wirklich geneigt, das nicht allzu ernst zu nehmen, aber das sind jetzt schon ungewohnt harte Töne von Trump gegenüber Russland, gegenüber Putin. Ich sehe da so eine Tendenz tatsächlich, dass Russland so ein bisschen die Sympathie Trumps verspielen könnte, sag ich mal vorsichtig. Wobei eigentlich Russland ja, das haben sie in den letzten Wochen deutlich gemacht, ein sehr großes Interesse hat, die bilateralen Beziehungen mit den USA zu verbessern, vor allen Dingen wirtschaftlich zu verbessern, weil Russland eben auch Investitionen braucht. Und das ist das, woran Putin Interesse hat, nicht an Verhandlungen über einen gerechten Frieden für die Ukraine.
Wir entlassen hier natürlich niemanden in den Feiertag oder alle Glücklichen in ein langes Wochenende ohne einen Podcast-Tipp. Und das ist wirklich eine ganz große Empfehlung, also steht bei mir auch schon ganz oben auf der Merkliste.
Good evening, I'm Peter Thiel.
Das ist Peter Thiel, ein Milliardär, ein superreicher Investor und Ideologe. Einer, der gerne im Hintergrund bleibt.
Peter Thiel ist hochintelligent, kein Zweifel.
Der denkt nicht global, der denkt universell.
Er träumt vom ewigen Leben. Er hasst Steuern und alles, was Vogue ist.
I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American.
Peter Thiel hat als erster im Silicon Valley Donald Trump unterstützt. Er ist der Strippenzieher hinter dem kulturellen Rechtsruck in den USA. Am liebsten hätte er seinen eigenen Staat. Und meistens bekommt er, was er will.
Peter Thiel wins, no matter what.
Die neue sechsteilige Serie Die Peter Thiel Story findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Und das war der Tag am 28. Mai mit Jasper Barenberg und mit mir, Josephine Schulz. Feedback geht wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Und von uns ein großes Dankeschön fürs treue Hören in alle Richtungen und einen schönen Feiertag für alle. Tschüss, macht's gut.